Du hörst einen Podcast von Salzburg 24.
Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge unserer Podcast-Serie Wie's Leben so spült. Mein Name ist Nicole und ich teile heute das Mikrofon mit Marion Hötzl von der Schule für Achtsamkeit, Meditation und Bewusstsein in Mondsee. Ja, Marion, lass uns gleich einsteigen. Wie spielt das Leben denn momentan gerade so?
Ja, wie spielt's? Es ist eigentlich ein sehr schöner Einstieg. Spielen. Ja, wir spielen gerade verrückt. Also Shakespeare spielte auch schon verrückt, ja, in seinen Geschichten, und wir könnten vielleicht auch sagen, viel Lärm um nichts, denn im Grunde ist es ja nichts. Wenn wir nach außen schauen, sehen wir gar nichts, ja, und das Verrückte ist, dass wir tatsächlich auf etwas, was wir nicht sehen, reagieren, und wir reagieren heftig. An sich kann ich das Wort Pandemie schon gar nicht mehr hören, ja, weil das ist so künstlich, ne? Im Grunde sind wir konfrontiert mit einem Virus, mit einer Viruserkrankung, von der wir wenig wissen, die uns zu schaffen macht in all unseren Bereichen. Und ich denke, es wird Zeit, dass wir diesen Virus sozusagen adoptieren, dass wir ihn einfach mit in die Gesellschaft holen und sagen, ja, es ist ein neuer Virus dazugekommen zu den vielen, die wir schon kennen, und wir gehen mal ein bisschen cool down und schauen mal, wie ist denn das, wie kann der denn in mein Leben einziehen?
Bei unserem letzten Interview im Juli war die Corona-Krise gerade mal 4 Monate alt, kaum vorstellbar, was in der Zeit passiert ist. Wir haben damals darüber gesprochen, wie uns die Krise, wie uns das Virus verändert. Wir haben jetzt ein Jahr Corona hinter uns gelassen. Würdest du sagen, sind wir in der neuen Normalität angekommen?
Nein, noch nicht ganz. Aber wir können schon so leichtes Licht am Ende des Tunnels erkennen. Ja, das, also so kann ich das für mich wahrnehmen. Ich nehme das wahr, wie mache ich das? Natürlich bei den Menschen in meinem Umfeld. Also die Menschen, die mir täglich begegnen, nicht nur in meiner Familie, sondern einfach alle Menschen, die mit mir einkaufen gehen gemeinsam, die mit mir im Wartezimmer beim Arzt sitzen. Und da kann ich schon bemerken, dass etwas geschieht. Die Menschen haben auf der einen Seite dieses ganze Pandemie-Getue wirklich leid. Sie haben es einfach satt. Und auf der anderen Seite sehe ich immer mehr Bereitschaft, Maske zu tragen, sich zu informieren, was ist das wirklich überhaupt und wie können wir es intelligent anstellen, mit diesem Virus zu leben. Und ich glaube, das ist die große Veränderung, die jetzt erstmal ansteht, bevor wir auf ein anderes Bewusstsein schauen oder auf Achtsamkeit schauen. Das sind Side-Effekte. Das, was jetzt ansteht, ist tatsächlich, dass wir eine neue Normalität annehmen und diese auch leben. Wie immer die auch sein mag, vielleicht in einem halben Jahr, wenn wir uns wieder treffen. Aber jetzt sehe ich, es keimt was. Passend zum Frühling keimt überall Bewusstsein.
Du hast zuerst gesagt, die Leute haben es satt. Und es sind ja tatsächlich tagtäglich immer dieselben Themen, die uns beschäftigen. Die Corona-Kennzahlen, wie geht's der Wirtschaft, wie schaut's am Arbeitsmarkt aus, die Existenzen, wie geht's den jungen Menschen und den Alten. Darf man es eigentlich auch wirklich mal satt haben? Darf man sagen, ich habe jetzt genug?
Ja, das muss man sogar. Es ist wichtig, dass wir für uns eine Grenze ziehen. Das heißt ja nicht, wenn ich heute sage, wir haben es satt, oder auf mich persönlich bezogen, ich schaue wirklich nur noch 3-mal in der Woche Nachrichten auf verschiedenen Sendern, die mir zugetan sind, wo ich denke, da ist wirklich fachliches Wissen dabei, da ist Neutralität, das schaue ich mir an. Und mehr schaue ich nicht. Das ist wie ein Konsum. Ja, ich kann viel von Fleisch essen oder wenig. Ich kann viel vegan sein oder wenig. Es kommt auf meine innere Einstellung an. Wie dosiere ich die Information? Das ist eigentlich alles. Und natürlich hat das auch mit einer Sättigung zu tun. Weil wenn ich satt bin, dann brauche ich von all dem nicht mehr viel. Und dann kann ich aussortieren, was ist gut für mich. Das heißt nicht, dass ich was ignoriere, dass ich nicht an der Gesellschaft teilnehme, dass ich nicht informiert bin über das, was zu tun ist. Das ist nicht dabei gemeint, ja, sondern es geht darum, eine Überinformation zu vermeiden, die uns letztendlich nur verwirrt. Viele Köche verderben den Brei.
Wie merke ich, dass mir etwas gut tut, ohne dass ich in den Egoismus reinfalle?
Die Frage habe ich nicht ganz verstanden.
Wenn ich darüber nachdenke, was tut mir gut, was tut mir nicht gut? Wo ist die Grenze zum Egoismus oder wo kann es kippen, dass es in Egoismus reinfällt?
Ich glaube, das merken wir ziemlich schnell, weil wenn ich im Egoismus bin oder sagen wir besser im Narzissmus, wenn es also darum geht, dass sich die Welt um meinen Nabel oder nur um meine Nase dreht, dann habe ich auch den Eindruck einer Verwirrung. Dann fühle ich mich verwirrt im Kopf und mein Fokus wird eng. Ich kann dann wie durch ein Brennglas oder durch eine Lupe nur auf einen bestimmten Punkt gucken. Das heißt, meine Umwelt, mein Umfeld verzerrt sich und ist für mich nicht mehr erreichbar. Das führt unweigerlich in so eine Art ängstliche Panik. Ja, Angst, Panik, das liegt da. Weil das ist auch klar, wenn ich mich so eng fokussiere, dann kann ich von außen nichts mehr aufnehmen, was diese Enge in eine Weite führt. Und lange in dieser Enge zu sein, das ist eigentlich ein typisches Zeichen, wenn ich nur mit meinem Anführung, Abführung, narzisstischen Ego verbunden bin. Das ist eigentlich ein Zeichen dafür. Also Unruhe, Angst, Verlustangst, Gier, Panik, das gehört eigentlich dazu. Wenn ich bemerke, da bin ich, dann, und das ist das Wichtige, ich muss es bemerken. Wenn ich es nicht bemerke, bin ich einfach drin und werde von diesen Dingen geleitet oder in die Verblendung und in die Irre geführt. Sobald ich es aber bemerke, bewusst wahrnehme, kann ich da aussteigen.
Ich frage auch deshalb, weil die Menschen sprechen immer mehr von sich selber. Sie fühlen sich stärker vernachlässigt. Sie haben mehr das Gefühl, etwas zu verlieren, dass wer anderer bevorzugt werden könnte. Also das kommt jetzt ganz stark an die Oberfläche. Das ist so meine Beobachtung. Wie siehst du das? Hat es direkt mit Corona zu tun?
Das hat es, weil das, was wir erleben, ist ein Angriff auf die menschliche Existenz. Unumwunden. Also hier nutzt es nichts, dass wir mit Trostpflastern arbeiten. Es ist so, dass ein solcher Angriff eines Viruses, wie wir es mit Corona haben, ein Angriff auf die gesamte Existenz ist. Auf deine, auf meine, auf jede. Und natürlich sind wir dann in einem existenziellen Kampf. Und da ist sich jeder der Nächste, selbst der Nächste. Und da gibt es verheerende Szenarien, die man da spinnen kann. Ja? Und wir brauchen nur in die Vergangenheit zu gucken, was passiert, wenn wirklich Panik austritt, wenn Panik eintritt in jeden Einzelnen, dann möchte man nicht dabei sein. Ja, das kann am Fußballplatz sein, wenn Bombenalarm ist, da sieht man das schon, ja, man kann das sehen bei Popfestivals, wenn da irgendwas passiert, wie schnell man seinen Nachbarn, den man vorher noch angelächelt hat, der dann am Boden liegt, wie schnell man bereit ist, da drauf zu treten und ihm nicht die Hand zu reichen, dass er aufstehen kann und mit ans Tor läuft, wo die Freiheit vielleicht wartet. Ja. Und ich merke gerade bei mir, wie mich das tatsächlich berührt. Denn das ist eine Welle, die durchgeht. Die geht durch jeden Einzelnen durch. Und das, was du siehst, das ist tatsächlich das Ich, das kleine Ich, dieses Leben, was jeder von uns hat für eine kurze Zeit, dass das in Gefahr ist. Und das stimmt. Es ist in Gefahr. Wir müssen uns da nichts vormachen. All das, was die Politik versucht, ist Trösten, Trostpflaster. Wir versuchen es so gering wie möglich zu halten, damit wir es so gering wie möglich wahrnehmen. Aber wir nehmen es doch wahr. Und dann kommt es eben auf diese Art und Weise raus, dass wir uns unserer Freiheit beraubt fühlen, in unseren Grundrechten verletzt sind, in dem Recht des Wissens und der Übersicht zu behalten, also der Kontrolle über uns selbst verletzt sind und tief verletzt sind im Umgang mit dem anderen, also im Kontakt mit anderen Menschen. Es ist eine tiefe Verletzung, die da geschieht, aber das macht keiner. Da ist kein Mensch irgendwo, der das macht oder Menschen, die das tun, sondern das ist eine Folge des Umgangs mit diesem Virus. Und damit ist einfach nicht zu spaßen.
Corona als Angriff auf unsere Existenz. Corona hat uns aber auch natürlich unsere Verletzlichkeit gezeigt, also unsere eigene individuelle, aber auch die Verletzlichkeit der ganzen Gesellschaft. Und sie hat uns an die Endlichkeit erinnert, an den Tod erinnert, den wir ja eigentlich eher lieber immer ein bisschen wegdrängen wollen. Was macht das mit uns, wenn wir an die eigene Verletzlichkeit, an den Tod erinnert werden? Was löst es aus?
Hilflosigkeit, Ohnmacht. Im Grunde ist das schon alles. Und wir suchen nach neuen Ankern. Das heißt, dass unser Verstand dem beraubt ist, was er kennt und was wir kennen. Die Gewöhnung an die Dinge in unserem Umfeld, die Gewöhnung an die Tage, an die Monate, an die Jahre, die wir verleben mit uns, mit anderen Menschen. Das hat ja auch eine Struktur in unserem Kopf. Das ist ja die Gewohnheit, das, was wir gerne haben und was uns immer wieder zu dieser Wiederholung auch führt. Und das ist eben weg. Und diese Anker fehlen. Und wir müssen etwas Neues einziehen, damit wir nicht verrückt werden. Damit wir wirklich nicht verstandesmäßig zu Schaden kommen, muss etwas eingebaut werden. Und da ist die menschliche Existenz eigentlich wunderbar, weil das ist der Weg nach innen. Und da können wir etwas finden und das heißt Selbstvertrauen, das heißt vielleicht Selbstliebe und das heißt Zuversicht. Und wenn wir mit all diesen Dingen in uns selber verankert sind, dann heißt das nicht, dass wir wieder den Tod vergessen, nein, sondern das heißt, dass wir den Tod mit einbeziehen. Wir wissen, dass wir sterben werden. Ja, keiner stirbt gerne heute oder morgen, aber wir wissen, dass auch das sein kann. Und das macht uns im Grunde recht stark und still und genügsam, ohne zu bescheiden zu sein.
Bis vor Corona hat der Mensch in vollem Maße produziert und konsumiert. Das ist jetzt ein bisschen zurückgedrängt. Und man kann sagen, so sehe ich das, dass wir die Natur vielleicht ein bisschen aus dem Gleichgewicht gebracht haben durch unser Handeln als Mensch. An dich die Frage, glaubst du, haben wir wieder eine Chance, dieses Gleichgewicht neu zu finden?
Das Gleichgewicht findet sich. Also da können wir sicher sein, dass die Natur, die braucht nur husten. Ja. Du hast vorhin gesagt, ja, Corona hat uns an unsere eigene Verletzlichkeit erinnert. Und wenn wir uns das anschauen, dann sind wir unter allem, was existiert, das verletzlichste Wesen. Das unbeholfenste Wesen, ja, aber auch das Wesen, das schönste Wesen, kann man sagen, weil es darum weiß. Ein Tiger, ein Vogel, eine Katze wissen nicht, dass sie ein Tiger, eine Vogel, eine Katze sind. Aber du weißt, dass du ein Mensch bist. Ob das jetzt Fluch oder Segen ist, kann ich auch nicht sagen. Aber ich weiß, dass das der Unterschied ist. Und ich hoffe, dass viele Menschen das schätzen können, dass sie wissen, wer sie sind und zu welcher Spezies sie gehören. Und das, jetzt komme ich auf die Natur, dass wir die Natur ausgebeutet haben, ist noch gar nicht so lange, sondern das ist erst eine Nachkriegsgeschichte. Das hat erst nach dem Zweiten Weltkrieg angefangen. Und zwar vermehrt in Mitte der 60er Jahre oder 70er Jahre. Und im Grunde sind es 20 oder 30 Jahre dieser Ausbeutung. Und vielleicht ist Corona auch schon mal so ein Ding zur Regulation. Keine Ahnung, ja? Aber auch Vulkanausbrüche und Regenfälle in unglaublichen Massen, wie wir es gerade in Australien haben, sind auch Regulatoren für Balance in der Natur. Ich glaube, es ist schön, wenn wir eine Umweltbewegung haben, aber wir dürfen nicht vergessen, dass die Natur das nicht gutheißen wird. Also die wird nicht sagen, jetzt mache ich keine großen Katastrophen mehr, weil die Menschen haben sich jetzt umentschieden, mir wieder gut zu sein, sondern das wird genauso mit weggerissen, wenn es weggerissen gehört. Also da dürfen wir uns keine falschen Hoffnungen machen. Das heißt nicht, dass nichts getan werden soll. Im Gegenteil, ja, wir sollen bewusst werden, auch mit unserer Umwelt. Wir haben nur diese eine Erde, auf der wir leben. Und zu denken, nach mir die Sinnflut, das ist vorbei. Es geht um ein Gemeinwohl. Wir sind verantwortlich für uns und für dieses Ganze. Und das hat ja auch etwas damit zu tun, dass wir verstehen, dass wir ein Teil dessen sind.
Also das Gleichgewicht findet sich selbst und das Leben wird es eigentlich schon wieder richten. Ja.
Ob uns das dann angenehm ist, ja, so wie jetzt in dieser Pandemie, das kann keiner sagen. Aber wichtig ist, das zu wissen, dass die Natur ihr eigenes Gleichgewicht findet. Das hat es immer wieder gegeben und wir werden auch ohne Katastrophen nicht leben. Ohne Katastrophe ist kein Leben möglich. Also das passiert. Ne? Das klingt jetzt ein bisschen fatalistisch, aber das ist es nicht, sondern ich glaube, es ist realistisch.
Und mit diesen realistischen, aber auch sehr zuversichtlichen Ausblicken, dass man sich eigentlich gar nicht so viel Gedanken machen muss um das Ganze, sage ich vielen Dank, Marion, für das Interview. Ich denke, wir sehen uns oder sprechen spätestens in einem halben Jahr wieder zum aktuellen Stand.
Ja,
weil auch dann wird es noch nicht vorbei sein.
Nein, das wird noch einige Jahre uns begleiten. Wir sind ja noch nicht mal auf dem Höhepunkt sozusagen. Ja, das braucht ja eine gewisse, also wir reden immer von der Herdenimmunität, die ist ja noch lange nicht erreicht. Und dann sind wir erstmal auf dem Zenit und dann müssen wir sehen, wie sich das Ganze dann in unsere Gesellschaft integriert. Da bin ich schon sehr gespannt und ich freue mich auf ein nächstes Gespräch.
In diesem Sinne vielen Dank und vielen Dank auch an die Zuhörer. Beim nächsten Mal seid ihr hoffentlich wieder mit dabei.